Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Narzissmus ist spätestens seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016 in aller Munde. Der ehemalige Präsident wird ja von vielen als Paradebeispiel für einen Narzissten beschrieben. Übertriebene Selbstdarstellung, fehlende Empathie für andere und Misserfolge erkennt er nicht an.
Doch was, wenn das Thema Narzissmus nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch das eigene Leben beeinflusst? Man hört ja immer wieder, dass Beziehungen mit Narzissten schwer traumatisieren können und dass Narzissten ihre Partner psychisch brechen können.
Aber wie genau erkennt man einen Narzissten? Was sind typische Verhaltensmuster und wie kann man sich vor ihnen schützen? Darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Und heute sitzt mir Anja Wöhrer gegenüber. Sie ist Teil unseres Podcast-Teams und sie moderiert die heutige Folge gemeinsam mit mir.
Hallo Antonia, freut mich total, dass ich heute dabei sein darf.
Freut mich auch, dass du heute da bist.
Ja, wir wollen heute unseren Fokus auf Narzissmus in der Partnerschaft legen. Und dafür haben wir Anne Jone eingeladen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und hat sich auf narzisstischen Missbrauch spezialisiert. Doch bevor wir sie begrüßen, starten wir wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Ein bisschen Selbstverliebtheit steckt in jedem von uns. Narzissmus ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die bei den meisten Menschen in ganz normalem Maße auch vorkommt. In extremen Fällen ist Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung. Ungefähr 2-6% der Menschen haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Zahlen schwanken aber je nach Studie und die Dunkelziffer ist vermutlich hoch.
Und zwar unter anderem deshalb, weil Narzissten oft die Einsicht fehlt, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben und deswegen auch keine Diagnose stattfindet. Und die Ursache für ihre Probleme schieben Narzissten oft auf äußere Umstände oder auch auf ihre Mitmenschen.
Typisch für Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, kurz NPS, ist, dass sie sich großartig und wichtig fühlen. Sie haben häufig ein Bedürfnis nach Bewunderung und es mangelt ihnen an Empathie.
Die Leidtragenden sind dann überwiegend auch die Menschen im Umfeld von Narzissten, also beispielsweise ihre Partner oder Partnerin. Und die Narzissten, die idealisieren und erniedrigen ihre Partner abwechselnd.
Eine Trennung von einem Narzissten fällt oft schwer, weil die Beziehung auch immer wieder extreme Hochphasen hat und häufig eine psychische Abhängigkeit entsteht.
Und nach einer solchen Beziehung erleiden halt auch einfach viele Opfer eine posttraumatische Belastungsstörung und brauchen eine psychotherapeutische Behandlung.
Das Thema Narzissmus ist ja in den digitalen Medien ein richtiges Trendthema. Zum Hashtag Narcissism finden sich auf Instagram knapp 900.000 Beiträge. Mir begegnen auch immer wieder solche Videos, gerade auf Instagram. Und was die Menschen, die narzisstischem Missbrauch ausgesetzt sind, da erleben, das hat mich auch ziemlich schockiert. Wie geht's dir da, Anja?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Folge jetzt auch zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt. Ja, und ich muss schon sagen, dass ich absolut keine Vorstellung davon hatte, wie quälend, zerstörend und halt auch scheinbar aussichtslos es ist, wenn man einen pathologischen Narzissten in seinem Leben hat.
Wir wollen jetzt unsere heutige Expertin begrüßen, die uns über die narzisstische Persönlichkeitsstörung und narzisstischen Missbrauch aufklärt. Anne Jone ist psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Sie hat eine eigene Praxis in Berlin und hilft dort Menschen, die narzisstischen Missbrauch erfahren oder erfahren haben. Außerdem klärt sie auf ihrem Instagram-Kanal auf. Hallo Anne, schön, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist.
Hallo.
Anne, warum hast du dich denn auf narzisstischen Missbrauch spezialisiert?
Ich habe mich auf narzisstischen Missbrauch spezialisiert, weil ich zum einen persönlich betroffen bin und zum anderen gemerkt habe, dass das Thema Persönlichkeitsstörung ein großes Thema ist in meiner Praxis.
Wir sprechen heute hauptsächlich über Narzissmus in Partnerschaften. Anne, Narzissmus ist ja eins der wenigen psychischen Krankheitsbilder, bei der die Betroffenen relativ wenig leiden. Also bei Burnout, bei Depressionen, da ist es ja so, dass die Betroffenen die Hauptleidtragenden sind. Aber bei Narzissmus, da sind es eher die Opfer, die das Leid tragen, oder?
Genau, das ist richtig. Man kann aber nicht sagen, dass Narzisstinnen selbst nicht unter ihrer Störung leiden. Also dadurch, dass sie auch interaktionelle Probleme haben und ständig wechselnde Beziehungen und Konflikte am Laufen, haben sie auch einen Leidensdruck. Aber definitiv kann man sagen, dass es nicht wie bei einer Depression ist, wo der Mensch selbst erstmal in erster Linie der Hauptleidtragende ist. So ist es bei Narzisstinnen so, dass sie selbst am wenigsten unter der Störung leiden und die anderen eher in Therapie gehen und sich Hilfe suchen als sie selbst.
Und für die Opfer ist es total schwierig, erstmal auch zu erkennen, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Eben weil Narzissten sich häufig sehr subtil und vielschichtig verhalten. Anne, lass uns jetzt erstmal mit den klassischen groben Verhaltensmustern anfangen. Was sind denn die?
Dass sie kein realistisches Bild von sich selbst haben und kein realistisches Bild von ihrem Gegenüber und Gefühle weder nach innen noch nach außen kommunizieren können. Das heißt, wenn die wütend sind, wissen die nicht, dass sie wütend sind. Sie können Wut nicht von Trauer und Trauer nicht von, weiß ich nicht, Aufgeregtheit unterscheiden, sondern sie fühlen nur so eine subtile Spannung und können das nicht nach außen kommunizieren und sagen, ja, so und so fühle ich mich und das brauche ich von dir. Und was typisch ist für Narzissten, ist außerdem, dass sie eine Regulationsstörung haben. Das heißt, wenn sie diese Anspannung fühlen, wissen sie nicht, was zu tun ist, außer andere nerven und fertig machen. Und in dem Moment, wo die anderen anspringen, geht es ihnen besser. Und was auch typisch für Narzissten ist, ist, dass sie viel lügen. Also jetzt mal so ganz pauschal und plakativ formuliert. Sie lügen viel, sie gaslighten andere, sie verdrehen Tatsachen, sie machen eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, sie verhalten sich in Momenten, wo sie der Täter sind, einfach wie das Opfer und stiften Verwirrung. Narzissten leiden unter einem Empathiemangel. Sie können nicht die Perspektive von anderen übernehmen. Und dementsprechend schwierig ist auch das Miteinander generell.
Du hast gerade den Begriff genannt. Kannst du uns noch kurz erklären, was Gaslighting denn ist?
Gaslighting bedeutet, dass ich dem anderen suggeriere, dass das, was er oder sie wahrnimmt, nicht vorhanden ist. Ein radikales Beispiel. Ich mache das Licht an und aus und sage euch, nö, m-m. Das Licht geht nicht an und aus, das ist eure Wahrnehmung. Das ist Gaslighting.
Diese ganzen schwierigen Verhaltensweisen, die du jetzt uns gerade erklärt hast, das Lügen, das Gaslighting, die treten ja auch eher später in einer Beziehung auf. Mal ein Gedankenbeispiel. Ich lerne jetzt einen potenziellen Beziehungspartner kennen. Was sind denn zum Beispiel frühzeitige Warnsignale, dass ich jetzt an einen Narzissten geraten bin?
Das sogenannte Lovebombing. Weil Narzissten haben einen Grundkonflikt und das ist der Nähe-Distanz-Konflikt. Das heißt, sie schwanken zwischen dem Wunsch nach Verschmelzung und kompletter Distanz. Also sie haben eine Bindungsstörung. Das heißt, wenn sie mich kennenlernen und mir nicht nah sind, wollen sie eins und das ist Nähe und machen alles dafür. Sie manipulieren mich, indem sie mich lovebomben. Also sie machen mir vor, dass sie alles so empfinden wie ich, dass die Bedürfnisse deckungsgleich sind, dass sie die gleichen Wünsche haben, dass sie total fasziniert sind von mir. Sowas wie dich habe ich noch nie getroffen. Du bist unglaublich. Hast du dich einmal angesehen? Du bist die Schönste, du bist die Beste. Ich möchte dich am liebsten morgen wiedersehen. Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon immer kennen würden. Ich könnte mit dir sofort ein Haus bauen. Der Mensch, der mir die Kinder hat, ist der glücklichste Mensch der Welt. Und so weiter. So, da sollte man schon mal hellhörig werden.
Ist es dann auch sowas wie jemand mit Geschenken zu überhäufen oder so? Das ist eher das, was man kommuniziert.
Das ist beides. Also Geschenke sind ja auch eine Form der Kommunikation, so gesehen. Wenn man sehr früh viel zu große Geschenke bekommt oder auch hier und da ständig kleine Geschenke, ohne dass man sich wirklich kennt, ist es auch eine Red Flag, weil es geht in dem Fall darum, dass man gar nicht gemeint sein kann. Narzissten suchen ja nur ein Gegenüber, um sich zu regulieren, weil sie, was ich vorhin erwähnt habe, eine Regulationsstörung haben, was heißt, dass sie sich nicht in sich regulieren, sondern nur interpersonell regulieren, also über andere. Sprich, wenn einer wegbricht, brauchen sie jemand Neues. Und dementsprechend schnell rasen sie auch in den ganzen Prozess rein, weil sie einfach jemand Neues brauchen. Und am Ende tatsächlich egal ist, wer das ist. Und wenn mir jemand sehr früh sagt, ich bin die Beste, Tollste und Schönste und überhaupt und ich ganz viele Geschenke bekomme, sollte ich darüber nachdenken, ob derjenige mich meint. Denn wie kann er mich meinen, wenn er mich noch gar nicht kennt?
Und wie lang dauert dann dieser Zustand von diesem Lovebombing in der Regel an?
Der Zustand des Lovebombings, das ist ganz unterschiedlich. Also es kann ganz lustig nur 2 Tage gehen und dann geht das schon los mit der Abwertung. Oder es kann, ehrlich gesagt, ist meine persönliche Feldstudie, dass je weniger Narzissten sich von einem bedroht fühlen, desto länger geht die Lovebombing-Phase. Also Narzissten fangen sehr früh an mit der Abwertung, wenn sie sich bedroht fühlen.
Kannst du das ein bisschen erklären, was das bedeutet?
Narzissten geht es grundlegend um Kontrolle und Macht. Und Verlieben, wie wir alle wissen, ist eher ein Kontrollverlust. Da ist man aufgeregt und schlittert erstmal was rein, was sich erstmal so ein bisschen wahnsinnig anfühlt, aber auch toll. Und genau das hält Narzissten nicht gut aus. Und die Frage ist sowieso auch, können Narzissten überhaupt lieben? Aber auch Narzissten kennen dieses Gefühl, dass sie sich von anderen Menschen verunsichert fühlen, sei es wegen der Leistung oder weil sie doch irgendwas empfinden, was auch immer. Ja, es gibt Momente, wo sich Narzissten vergleichen, was sie sowieso sehr viel tun, und sich verunsichert fühlen. Und je mehr sie sich verunsichert fühlen, desto früher gehen sie in die Abwertung. Subtil oder auch nicht subtil. Das ist, ja, es kommt von dem, auf den Mensch an.
Also der Narzisst bemerkt quasi, okay, ich baue jetzt Gefühle auf, das macht mir Angst, und daraus resultiert dann diese Abwertung.
Genau. Jetzt könnten viele sagen, ja, aber ich dachte, Narzissten bauen keine Gefühle auf. Ich bin jetzt nicht im Körper eines Narzissten. Ich weiß nicht genau, welche Art von Gefühlen da sind, ganz genau. Meine Beobachtung und auch die Forschung sagt, es geht um Macht und Kontrolle. Und das ist auch ein wichtiges Gefühl. Das Bedürfnis, nicht die Kontrolle zu verlieren, was natürlich im Miteinander in jeglicher Form der Beziehung schwierig ist, weil ich kann den anderen ja nicht 100% kontrollieren. Mhm. Und wenn der Narzisst merkt, ja, das gelingt mir gerade nicht, zum Beispiel meine Freundin fährt in den Urlaub mit ihren Freundinnen und sie hat sich einen Tag nicht gemeldet, empfindet ein Narzisst Kontrollverlust und reguliert das, indem er seiner Freundin eine schwere Zeit macht, egal wie. Er schreibt eine seltsame Nachricht, er zettelt Streit an, er meldet sich auch nicht. Und in dem Moment überträgt er sein eigenes ungutes Gefühl auf sie. Und sobald sie anspringt, geht's ihm besser.
Gehen wir jetzt mal in diesem gedankenspielenden Schritt weiter. Ich gehe jetzt nichtsahnend mit dem Narzissten in Beziehung ein. Wie geht's denn nach dem Lovebombing weiter? Also gibt's typische Phasen in einer Beziehung mit einem Narzissten?
Ja, das ist dieser Circle of Narcissistic Abuse. Wo der am Ende, also dieser Kreislauf zeigt am Ende den Nähe-Distanz-Konflikt, den Narzissten haben. Sprich, wenn man ihnen nah ist, möchten sie einen fern, und wenn man ihnen fern ist, möchten sie einen nah. Und wenn man sich kennenlernt, ist man sich erstmal fern. Das heißt, sie tun alles dafür, damit man ihnen nahe kommt, über Lovebombing. Wenn man ihnen dann nah ist, weil es komplett funktioniert hat und man total durchmanipuliert wurde und ihnen nah ist, ist ihnen das wiederum zu nah. Also gehen sie in die Abwertung und fangen an, entweder subtil oder aktiv und völlig offensichtlich die andere Person abzuwerten und eine Distanz herzustellen. Ganz typische Beispiele hierfür sind, man will sich zusammen eine Wohnung kaufen, man hat vor, Kinder zu zeugen, oder will sich ein Auto anschaffen oder so. Und immer kurz bevor es soweit ist, zieht der Narzisst zurück. Oder Freunde kennenlernen, Familie kennenlernen, dann ist immer was. Wird ein Streit inszeniert und dann wird die Nähe wieder zerstört. Dann wird sich entschuldigt und der Narzisst sagt, er würde sich bessern und kommt wieder auf die Person zu, und dann geht's wieder ins Lovebombing. Und das ist wie so ein Karussell. Dann geht's wieder von vorne los.
Das ist ein Karussell der Hoch- und Tiefphasen dann quasi auch.
Genau. Wenn es sich um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung handelt, in dem Beziehungsverhalten eindeutig erkennen. Das ist, Narzissten sind nicht in der Lage, ihr Gegenüber mit einer konstanten Form der Zuneigung zu besetzen. Also für uns alle ist es ja wichtig in Beziehungen, dass wir wissen, mein Freund liebt mich konstant gleich, egal ob ich heute gute oder schlechte Laune habe, ob ich krank bin, ob ich zugenommen habe oder abgenommen habe oder Stress bei der Arbeit habe oder auch mal laut oder leise war. Es ist egal, der hat mich genauso lieb wie immer, der hat mich einfach lieb. Wir sind zusammen, wir gehören zusammen und that's it. Und bei Narzissten ist es so, die Menschen, die mit Narzissten zusammen sind und waren, beschreiben, dass sie sich nie sicher sind, wie sehr sie momentan geliebt werden. Und das erzeugt auch eine unfassbare Unsicherheit. Und genau das macht narzisstische Beziehungen aus. Es ist nie gleich.
Kannst du uns vielleicht so ganz praktisch klassische Situationen im Alltag mit einem Narzissten beschreiben? Also wie könnte da so eine typische Alltagssituation, typischer Alltagsstreit aussehen?
Narzissten fühlen sich oft auf den Schlips getreten. Also in ganz absurden Situationen, auch dieses Narcissistic Rage, ne, diese plötzliche Wut, die kommt. Also ich erzähle zum Beispiel aus der Praxis von einer Patientin, die beschrieben hat, dass sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in der Schwimmhalle Getränke gesucht hat. Also wo kann man Getränke kaufen? Und sie hat so, alle waren so im Modus und haben Getränke gesucht. Dann guckt sie nach rechts und sieht, ah ja, nee, ach, da gibt's nur Essen. Und sagt zu ihrem Mann, ja, da gibt's nur Essen. Da nicht, ne? Da gibt's keine Getränke. Und er ist komplett ausgerastet und hat ihr vorgeworfen, dass sie ihn unterschätzen würde und ob sie glauben würde, er könne die Familie nicht versorgen. Und er hat sie vor allen in dem Schwimmbad und vor den Kindern angebrüllt. Oh. Und er hat ungefähr 2 Stunden gebraucht, um sich zu beruhigen. Und also nach dem Anbrüllen folgte dann Silent Treatment. Das habe ich vorhin vergessen, das ist auch typisch für Narzissten. Nicht sprechen, nichts verbalisieren, sondern still sein und das Gegenüber alleine mit dem Gefühl lassen. Auf jeden Fall ist er völlig ausgeflippt und hat sich persönlich auf den Schlips getreten gefühlt, in Form von, er könne der Familie nicht geben, was sie brauchen würde. Und sie würde das an solchen Beispielen beweisen, dass sie das auch von ihm denken würde.
Das klingt so furchtbar. Ich habe gerade richtig
Gänsehaut bekommen. Und sie hat auch versucht, argumentativ zu erklären, wie sie es gemeint hat. Und der Streit war nicht aufzulösen, weil Folgendes gefehlt hat und das Empathie. Er kann ja nur auf sie zukommen, wenn er Empathie kann. Und deswegen hängen diese Streits. Diese Streits, es ist wie wenn sich ein Rad verhakt hat. Es funktioniert nicht. Und man erklärt und erklärt und erklärt, aber man kann sich kaputt erklären, wenn der andere meine Perspektive nicht übernehmen kann. Dann habe ich verloren.
Wie fühlt sich denn so ein Verhalten dann für die Opfer an? Gibt man sich dann selbst die Schuld oder ist das dann ganz viel Unsicherheit oder was geht da dann in einem vor?
Tja, das ist auch unterschiedlich. Die meisten beschreiben, dass sie es gegen sich selbst richten, weil wenn ich Wut nicht nach außen richten kann, das ist ja ein nach außen gerichtetes Gefühl, fange ich an, dieses Gefühl umzuwandeln in ein nach innen gerichtetes Gefühl, weil da kann ich es vermeintlich lösen und das ist Angst. Und Depressionen. Das heißt, die Menschen, die sich längere Zeit in so einer Beziehung befinden, können depressive und Angstsymptome entwickeln. Und ganz direkt beschreiben sie, dass sie ihrer Wahrnehmung nicht mehr glauben, dass sie ihre Intuition irgendwie hinterfragen, dass sie denken, sie sind verrückt, dass sie glauben, sie hätten einen Wahn, eine Psychose oder eine Depression. Und sie haben wahnsinnige Schuldgefühle. Sie schämen sich. Scham und Schuld sind große Themen. Was im Übrigen auch nebenbei formuliert Hinweis auf Missbrauch ist, wenn ich mich an einer Stelle schäme, wo kein Scham hingehört, sollte ich hinschauen, ob Missbrauch im Spiel ist.
Der narzisstische Missbrauch ist ja psychische Gewalt. Kann es da teilweise auch dazu kommen, dass das in physische Gewalt umschwenkt?
Ja, auf jeden Fall. Also das kommt dann auf den narzisstischen Partner oder die narzisstische Partnerin an. Aber emotionale Gewalt schließt physische Gewalt nicht aus. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist auf jeden Fall prädestiniert dafür, dass es durchaus zu physischer Gewalt kommen kann, ja.
Du hast gerade Angst angesprochen. Ist das dann Angst vor dem Partner oder Angst vor was?
Ihr müsst euch vorstellen, ihr lebt mit einem Menschen, der innere Stimmungsschwankungen hat, die er permanent im Außen reguliert. Das heißt, du bist ja total ausgeliefert, hast keine Kontrolle darüber und entwickelst dementsprechend auch eine Angst vor jeder Situation, in der du mit diesem Menschen zusammen bist, weil du weißt ja nicht, auf welchem Fuß du ihn oder sie erwischst. Das kannst du ja nicht vorhersehen. Dementsprechend wird so eine Grundangst zum Alltag, eine Grundangespanntheit.
Also für mich hört sich das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, schon so an, als wäre eine gesunde Beziehung, eine funktionierende Beziehung mit einem Narzissten nicht wirklich möglich. Stimmt es?
Das stimmt, ja.
Was empfiehlst du den Menschen, die jetzt gerade diesen Podcast hören und irgendwie das Gefühl haben, dass sie vielleicht selbst Opfer von narzisstischem Missbrauch sind?
Das kommt darauf an, was diese Menschen möchten. Ich arbeite auch mit Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht trennen, ich kann mich nicht trennen. Und was kann ich tun, damit ich besser mit diesen Menschen umgehen kann? Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil man ist ja immerzu mit dieser Regulationsstörung konfrontiert. Sprich, der Narzisst reguliert sich permanent über dich. Wie kann ich dir jetzt helfen? Im Grunde genommen geht es darum, Grenzen zu setzen und aufzuhören zu erklären, was falsch ist. Weil man kann Menschen nicht erklären, was sie längst verstanden haben. Narzissten hören einem oft zu, wenn man sich erklärt. Und freuen sich darüber, wie die Kraft schwindet und denken, ja, ich habe das längst verstanden, Mausi, ist okay, kein Problem. Was kann ich mal sagen, um dich noch ein bisschen mehr in Rage zu bringen? Und da nehme ich dann einzelne Situationen mit meinen Patientinnen und übe, darauf nicht mehr zu reagieren. Weg von der Inhaltsebene hin zur Gefühlsebene. Einchecken, was fühle ich? Was fühle ich, wenn der andere sagt, du bist eine scheiß Mutter, du bist die letzte Mutter, die ich je gesehen habe, wobei ich eigentlich jeden Tag 24 Stunden für meine Kinder da bin und er überhaupt nicht, wie fühle ich mich dann? Ungerecht behandelt und wütend. Und diese beiden Gefühle nehme ich und frage den Narzissten, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Ball, den man sich hin und her schmeißt. Er schmeißt mir den Ball zu, ungerecht behandelt sein und Wut, das war das, womit er reingesteppt ist und ich wusste, dass er das in sich trägt. Und das hat er mir gegeben, indem er mich einfach ungerecht behandelt und mich wütend macht. Und dann frage ich, sag mal, bist du wütend? Und fühlst du dich irgendwie ungerecht behandelt? Ist irgendwas vorgefallen? Ist alles okay bei dir? Und in dem Moment schmeiße ich den Ball zurück und bin nicht mehr Trägerin dieser Gefühle. Das Problem ist, dass NarzisstInnen darauf super empfindlich reagieren, weil sie sich ja in dem Moment nicht mehr regulieren können, weil die Projektion nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, mit diesen Menschen zu leben. Ich kann es nicht empfehlen. Ich kann Schadensbegrenzung betreiben mit Menschen, die da bleiben wollen, aber ich kann nicht vertreten, zu sagen, bitte bleib oder okay, ich bin okay damit, dass du bleibst, weil es auf jeden Fall auf Dauer krank macht.
Das heißt, wenn es für die Menschen irgendwie möglich ist, dann würdest du den Menschen raten, sich zu trennen?
Ich würde den Menschen raten, sich zu trennen. Und viele kommen auch zu mir und wissen davon noch gar nichts. Aber durch die Arbeit mit mir verstehen sie so viel, dass sie anfangen, ihre Position zu verändern. Und wenn ich meine Position in einem System verändere, also aus der Co-Abhängigkeit austrete, dann muss der andere ja automatisch auch seine Position verändern. Also wie eine Wippe, ne? Wenn ich mich nach hinten lehne, muss der andere sich ja auch nach hinten lehnen. Wir versuchen ja immer so eine Balance herzustellen. Und wenn ich anfange, mich auf einmal nicht mehr nach hinten zu lehnen, sondern drauf zu scheißen, wenn der Narzisst sich nach hinten lehnt, dann kippt die Wippe. Und Narzissten fangen dann auch an, das irgendwie auszubalancieren über ihre Art und Weise. Und dann wird's laut. Und dann wird's ungemütlich. Und dann können wir gucken, was machen wir eigentlich mit dieser Unruhe.
Also wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich mich trennen möchte, wie gehe ich da vor? Also was für Tipps gibt's da?
Ja, also wenn ich mich entscheide, dass ich mich trennen möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Hilfe zu suchen, weil ich vergleiche die Trennung von einem Narzissten mit einem Drogenentzug tatsächlich, weil es besteht eine Abhängigkeit, also das Suchtgedächtnis wird auf jeden Fall getriggert durch diesen Wechsel von Dopamin und Cortisol, also Stress und gutem Gefühl, ja, wird eine Abhängigkeit kreiert und mein Gehirn hat gespeichert, wenn es mir schlecht geht, brauche ich den Narzisst, damit es mir wieder gut geht. Und um da rauszukommen, ist es auf jeden Fall wichtig, sich Hilfe zu holen und Menschen im Umfeld zu haben, die verstehen, wovon ich rede, die mich nicht bewerten oder abwerten. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Trennung zu planen. Ich finde, diese Trennungen sind wie eine Flucht. Also man sollte gut vorbereitet sein. Es sollte kein Schnellschuss sein. Man sollte vorher absichern, wenn man Kinder hat, wo kann ich mit denen hin, in welche Wohnung, wo kann ich bleiben, was kommt danach, wie löse ich die Finanzen und wie gehe ich damit um, dass der narzisstische Partner oder die narzisstische Partnerin eventuell erst ausflippen werden, dann in die Opferrolle gehen. Was mache ich dann mit meiner Empathie? Die meisten bleiben, weil sie empathisch sind, weil NarzisstInnen perfekt die Opferrolle beherrschen und dann davon sprechen, wie sehr sie leiden und den anderen darüber wieder verwickeln. Also sprich, einen ganz genauen Plan machen. Wie trete ich aus der Verwicklung aus? Wie kann ich dem standhalten? Und was mache ich mit meinen Entzugserscheinungen und mit der schwindenden Wut? Weil es wird besonders dann gefährlich, dass ich wieder zurückgehe, wenn meine Wut weg ist. Also die ersten 3-4 Monate, die gehen klar. Ab Monat 5, 6, 7, wenn die Wut ein bisschen nachlässt, wird's richtig gefährlich, weil dann kommt die Trauer und die Depressionen. Und wenn der narzisstische Ex-Partner oder die narzisstische Ex-Partnerin dann wieder andocken und Lovebomben, wird's gefährlich.
Und wenn ich es jetzt geschafft habe, mich zu trennen, ist ja zwar die Ursache des narzisstischen Missbrauchs bekämpft, aber der Schaden, der ist ja noch da. Also wie oder was kann ich tun, um die Folgen von dem narzisstischen Missbrauch zu überwinden?
Ja, der Schaden, also in den meisten Fällen ist es dann eine posttraumatische Belastungsstörung, also eine PTBS. Da würde ich auch auf jeden Fall Therapie empfehlen, ganz speziell EMDR. Auf Deutsch und ausgesprochen heißt das Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung und ist nach Leitlinie die Traumatherapie, die sehr schnell wirkt. Also man braucht im Schnitt zwischen 6 und 9 Sitzungen. EMDR beinhaltet, dass man erstmal durch Entspannungstechniken lernt, wie gehe ich mit einem Trigger um. Das heißt, wenn ich irgendwie an einem bestimmten Haus vorbeilaufe, was ich kannte, an dem ich häufig vorbeigelaufen bin mit meinem narzisstischen Ex-Partner, dann könnte es passieren, dass ich getriggert werde und mein Herzschlag hochgeht und ich eine Panikattacke bekomme. Und man lernt, wie man sich regulieren kann über Atemtechniken. Und zum anderen findet in der Sitzung Folgendes statt. Man spricht von den traumatischen Erlebnissen, von den Streits und so weiter, was auch immer passiert sein mag. Und bewegt, während man darüber redet, seine Augen von links nach rechts, also die Therapeutin oder der Therapeut, hält seine Finger in die Luft und bewegt diese von links nach rechts, die eigenen Augen folgen. Und der Sinn der Sache ist, dass das Traumagedächtnis restrukturiert werden soll. Das heißt, die beiden Hemisphären des Gehirns werden miteinander verbunden und nochmal neu connected sozusagen durch die Augenbewegung, die links und rechts geht. Wir haben ja nur eine kleine Verbindung zwischen den beiden Hemisphären, also zwischen den beiden Teilen des Gehirns. Und darüber soll irgendwie durch die Augenbewegung eine neue Connection stattfinden. Und so ganz genau erklären kann man es nicht, aber wer heilt, hat recht und es funktioniert.
Und wie kann ich denn auch lernen, meine eigene Intuition und mein Selbstvertrauen, das wurde ja durch den Missbrauch beeinträchtigt, dass ich das wiederherstelle, dass ich wieder auf mein Gefühl vertraue?
Das ist eine sehr gute Frage. mit Behandlung des Traumas kommt das schon zurück. Aber was ich erlebe in meiner Praxis ist, dass die ersten Tränen sozusagen schon Tränen der Erleichterung fließen, einfach nur, weil ich ihnen glaube und weil ich sie verstehe. Die erste Sitzung läuft meistens so ab, dass mir immer wieder erklärt wird, so von wegen, ja, das war wirklich so und das ist so gewesen und dann war, und so eine Verbissenheit in der Erklärung fühlbar ist. Und schon allein, wenn ich sage, ich verstehe das, ich glaube dir, findet schon eine Heilung statt. Und auch diese Spiegelung, deine Intuition stimmt, löst aus, dass sie ihrer Intuition auch wieder mehr vertrauen. So eine Sitzung findet ja dann auch wöchentlich statt und das hilft. Und deswegen sage ich auch, such dir bitte Freunde und habe Menschen in deinem Umfeld, die dich nicht weiter gaslighten, weil diese kritischen Nachfragen, naja, da gehören auch immer zwei dazu und ich würde auch gerne mal die Perspektive des Täters betrachten und ich habe jetzt noch nicht mit ihm geredet, weil wer weiß, was er für Gründe hatte, dass er dich angelogen hat, kann ich nicht mehr hören und tut mir auch wirklich weh, weil das die Opfer absolut irritiert und weiterhin verunsichert und teilweise auch retraumatisiert. Und ich denke mir, wenn jemanden schlägt und physisch sichtbar ist, dass ein Schlag stattgefunden hat, da fragt keiner sowas und sagt niemand sowas. Und bei emotionaler und psychischer Gewalt wird durchaus nochmal nach der Perspektive des Täters auch gefragt. Und es ist so, Entschuldigung, dass ich das so ins Lächerliche ziehe, aber ich kann das nicht mehr hören, weil das ist total wichtig, dass Opfern vertraut wird und dass Opfern suggeriert wird, pass auf, ich höre dir zu und ich halte zu dir und ich beschütze dich und ich positioniere mich hier ganz klar. Eine ganz klare Positionierung ist bei Gewalt, egal ob physisch oder emotional, total wichtig.
Du hast gerade schon angesprochen, dass die EMDR-Therapie relativ schnell wirken kann. Aber wie lang dauert es denn in der Regel, bis die Folgen von dem Missbrauch, ich sag mal, überwunden sind?
Das muss ich sagen, es bleibt immer was davon zurück. Es ist nie ganz überwunden. Das habe ich bisher für mich so erlebt, dass das so, naja, das ist wie Haut, die verletzt war. Da wird eine Narbe bleiben, wenn die Verletzung tief war. Und genauso ist es auch mit der Seele. Also es sind auf jeden Fall Narben übrig und Narbengewebe ist anders als Haut. Und diese ganz akute PTBS, also die ganz akuten Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, boah, das ist so unterschiedlich, es ist ganz schwer, das zu beantworten. Halbes Jahr, ich würde sagen, es dauert ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, dass eine Besserung eintritt. Aber auch das kann länger dauern. So Symptome wie Schlaflosigkeit, Flashbacks, Panikattacken, Hypervigilanz. Das heißt, die Menschen haben Vertrauen verloren. Die haben Vertrauen anderen Menschen gegenüber verloren. Solche Geschichten, das kann teilweise auch Jahre dauern. Das ist wirklich unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich, wie schwer das Trauma ist. Und das wiederum hängt auch nicht nur von der Toxizität des Narzissten oder der Narzisstin ab, sondern auch von meiner eigenen Resilienz oder Vulnerabilität. Also wie vulnerabel bin ich oder wie resilient bin ich?
Nochmal für mich zum Verständnis. Wenn ich einen Narzissten als Partner habe, beschränken sich dann die Folgen, also dieser Vertrauensverlust und diese Ängste auf Partnerschaften oder betrifft es auch mein komplettes soziales Umfeld? Also dass ich auch mit Freundschaften Probleme habe oder in der Familie Probleme auftauchen?
Das betrifft das komplette soziale Umfeld tatsächlich.
Bevor wir uns damit beschäftigen, was hinter der Fassade der Narzissten steckt, werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit und schauen, woher der Begriff des Narzissmus eigentlich kommt.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Der Begriff Narzissmus hat seine sprachlichen Wurzeln in einem griechischen Mythos der Metamorphosen, verfasst vom römischen Dichter Ovid circa im 1. Jahrzehnt nach Christi Geburt.
In dem Mythos geht es um Narziss, einen bildschönen jungen Mann, der wird eben von vielen Männern und Frauen begehrt. Und dieser Narziss weist in der Geschichte alle seine Verehrer arrogant zurück und wird deswegen von der Rachegöttin Rhamnusia dazu verflucht, nur sich selbst zu lieben, ohne jemals sein Glück zu finden.
Als sich Narziss eines Tages am Ufer eines Flusses niederlässt und ins Wasser blickt, sieht er auf der Wasseroberfläche sein eigenes Spiegelbild. Er hält sein Spiegelbild für einen anderen Menschen und verliebt sich unsterblich. Als er jedoch erkennt, dass es sich um sein eigenes Abbild handelt, ist er am Boden zerstört. Er kann sein Spiegelbild weder berühren noch lieben.
Die Auswegslosigkeit seiner Situation lässt ihn derart verzweifeln, dass er an seinem seelischen Leid dann stirbt. Und an der Stelle, an der Narziss verstarb, wuchs eine gelb-weiße Blume, die Narzisse.
im Zusammenhang mit einer Persönlichkeitseigenschaft, die sich durch Selbstverliebtheit und Selbstüberschätzung auszeichnet, wurde der Begriff Narzissmus zuerst 1898 vom britischen Forscher Havelock Ellis genutzt.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man einen Narzissten erkennt und was man gegen narzisstischen Missbrauch tun kann. Wir würden jetzt gern noch darauf eingehen, was eigentlich hinter der narzisstischen Persönlichkeitsstörung steckt.
Genau, um zu verstehen, wie Narzissten sich verhalten, muss man ja auch irgendwie wissen, was in ihren Köpfen vor sich geht. Da würden wir gerne mal Schritt für Schritt vorgehen. Wie entsteht denn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Also ist diese Anfälligkeit, die zu entwickeln, genetisch bedingt oder entwickelt sich das aus irgendwelchen Umständen im Laufe des Lebens?
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat ganz viele Faktoren, also auch Prädisposition, also es ist auch genetisch tatsächlich. Und es gibt zweierlei Dinge, die passieren können. Entweder, man sagt, im Schnitt ist es so, dass narzisstische Persönlichkeitsstörungen eine Traumafolge sind. Das heißt, die Menschen, die narzisstisch gestört sind, haben selber schwere Traumata in der Kindheit erlebt in Bezug auf Bindung. Und Narzissmus ist eine frühkindliche Störung, die entsteht in den ersten 5 Jahren und damit ist der Drops gelutscht. Also wenn mein Kind, bis es 5 ist, gut aufwächst und eine gute, stabile Bindungsperson hat, die prompt reagiert und da ist und mich spiegelt und so weiter, dann ist es eigentlich nicht möglich, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Da kann es aber auch sein, dass es da Ausnahmen gibt. Das ist jetzt die Theorie. Also die ersten 5 Lebensjahre sind die wichtigsten und in dieser Zeit entstehen Persönlichkeitsstörungen als Folge von Vernachlässigung und nicht angemessenen Bindungsreaktionen. Das heißt, wenn mein Kind sich freut, dann spiegel ich das, ne? Dann mache ich, dann sieht man in meinem Gesicht, ich spiegel das Kind, ich mache das Gleiche, was das Kind macht. Und solche Reaktionen zum Beispiel sind total wichtig für unsere Entwicklung. Wenn das nicht stattfindet oder ich alleine gelassen werde oder geschlagen werde oder mein Vater mich nie versteht und mich immer nur anbrüllt, wenn ich sage, ich habe Angst, ich will nicht in die Schule und so weiter oder mich einsperrt oder mir wichtige Dinge wegnimmt oder was auch immer, ne? Dann kann ich sehr wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln oder eine andere Persönlichkeitsstörung. Was das andere ist, ist, dass ich verwöhnt bin. Das heißt, dass meine Eltern mich überhaupt nicht spiegeln. Ich bin laut und haue meine Mutter und sage, ich will das jetzt haben und sie reagiert überhaupt gar nicht. Sie sagt immer nur, ja, okay, und gibt mir alles, was ich möchte. Das ist äußerst ungünstig, wenn ich dann als erwachsener Mensch in die Welt gehe, weil ich habe überhaupt nicht gelernt, wie man angemessen in die Welt tritt. Und ich habe auch überhaupt nicht gelernt, wie ich Empathie lebe. Wenn meine Mutter mir nie sagt oder mein Vater oder meine Freunde, wer auch immer, ich fühle mich so und so und wenn du dich so verhältst, löst es das und das bei mir aus, werde ich große Probleme kriegen, wenn ich erwachsen bin.
Wenn ich jetzt an einen Narzissten denke, dann habe ich so einen Mann wie Donald Trump vor Augen. Also selbstzentriert, egoistisch, empathielos. Und auch wenn man Narzissmus in den sozialen Medien begegnet, ist da meist von Männern die Rede. Woran liegt denn das?
Also ich würde sagen, Narzissmus ist keine männliche Störung, nein. Es können auch genauso Frauen NarzisstInnen sein. Wir sprechen da ja auch vom verdeckten Narzissmus, vom weiblichen Narzissmus, der sich ein bisschen anders äußert, der aber so gesehen ein bisschen gefährlicher ist, finde ich, weil man diese Menschen nicht erkennt. Die sind erstmal eher depressiv, introvertiert, liebevoll, zugewandt und so weiter. Und können selektive Empathie sehr gut und so andere manipulieren. Und in sich drin sind sie genauso empathielos und größenwahnsinnig wie die grandiosen NarzisstInnen. Und um das zu beantworten, meine persönliche Meinung ist, dass Narzissmus definitiv nichts mit dem Geschlecht zu tun hat.
Aber bei Frauen äußert sich es tendenziell anders als bei Männern, kann man das so sagen?
Es äußert sich anders, genau, richtig. Aber Persönlichkeitsstörungen sind, wie gesagt, Reaktionen auf ein Umfeld. Keiner wird so geboren und bleibt dann 100%, so wenn er ein tolles Leben geführt hat, seitdem er klein ist. Und das kann Männern und Frauen passieren.
Und du hast jetzt diesen Größenwahn angesprochen und dieses Egoistische. Sind sich Narzissten denn aber eigentlich darüber bewusst, wie es innen ausschaut oder glauben sie sich diese Selbstdarstellung, die sie nach außen zeigen, selbst?
Die Frage immer nach dem Bewusst und Unbewusst ist für mich auch eine Frage, die mich sehr bewegt, weil das meistens die Frage ist von den Menschen, mit denen ich arbeite, auf der Suche nach der Entlastung des Täters, wo ich dann immer frage, warum ist das wichtig? Du leidest, warum ist es wichtig, ob es bewusst oder unbewusst war? Und dann ist meine Antwort zu sagen, dass ich 20 Mal, 30, 40, 50 Mal oder über 50 Jahre gelogen habe, dass es unbewusst passiert wäre, ist genauso logisch wie, ich habe dir ein Messer in den Rücken gerammt und gesagt, ja, sorry, das war unbewusst, ich wusste jetzt auch nicht so genau, dass es blutet. Weil die Antwort der NarzisstInnen ist ja meistens, ich habe gelogen, aber ich wollte dir nicht wehtun. Das war unbewusst. Der Schmerz, der dabei entstanden ist, war nicht bewusst. Und die andere Antwort, die ich darauf habe, ist, dass durch die Spiegelung im Außen, das heißt, die Menschen, die laufen ja durch die Welt und haben ständig Erfahrungen mit Menschen, sowohl bei der Arbeit als auch privat. Und die werden ständig gespiegelt und kriegen eine Korrektur. Und wenn man darauf über Jahrzehnte nicht reagiert, ist meiner Meinung nach fraglich, ob es unbewusst oder doch vielleicht bewusst gewählt ist, weil ein Fehler mehr wiederholt als dreimal ist in meinen Augen eine Entscheidung, auch bei NarzisstInnen. Und was ich dann in Folge noch vielleicht sagen kann, ist, dass wenn ich das jetzt mein Leben lang mache, dass ich mir die Scheiße dann irgendwann auch selber glaube. Ja. Und dass man dann davon spricht, dass teilweise das Ding, was die da fahren, die NarzisstInnen, wirklich an einem Wahn grenzt. Also die glauben sich das dann irgendwann selbst. Also wenn ich mir jetzt ewig einrede, Gummibärchen sind gesund und die immer esse und dann fühle ich es, ich fühle es, wie gesund Gummibärchen sind. Ja gut, dann kann es schon sein, dass ich mir das dann nach 5 Jahren glaube. Fest davon überzeugt sein, dass die Grünen ganz besonders gut sind oder so. Also versteht ihr, was ich meine? Das kann schon sein, dass es irgendwie sowas stattfindet. Aber im Grunde genommen lernen wir alle, dass Lügen schlecht ist oder dass Rumschreien schlecht ist. Und dass, wenn ich rumgebrüllt habe oder jemanden betrogen habe oder jemanden geschlagen habe, es überhaupt keinen Sinn macht zu sagen, na ja, also ich habe dich ja nur geschlagen, weil du hast komisch geguckt. Das macht keinen Sinn.
Also kurz gesagt, denen fehlt einfach das Schuldgefühl für ihr Verhalten, oder?
Ja, auf jeden Fall. NarzisstInnen kennen keine Schuld und kein schlechtes Gewissen.
Wir haben jetzt ja vorhin auch drüber gesprochen, dass Narzissmus auch durch Trauma entstehen kann. Kann denn Narzissmus geheilt werden?
Nein, ein Wort.
Und ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dann in irgendeiner Weise überhaupt therapierbar?
Also Narzissmus zu therapieren ist schon möglich. Interessant dabei ist, kommen Narzissten überhaupt zum Therapeuten? Die Antwort lautet sehr selten, weil, wie gesagt, das Umfeld leidet. Alle gehen zur Therapie, nur der Narzisst selbst nicht. Wenn es dazu kommt, dass er oder sie kommen, dann meistens auf Bitten des Umfeldes hin, sozusagen. Die werden dann sozusagen angefleht, mach doch bitte mal eine Therapie, weil du bist sehr schwierig. Gut, dann gehen sie irgendwann hin, weil sie merken, ich muss die Beziehung irgendwie retten, also gehe ich da jetzt hin. Und dann kommen die zu mir. Und was mir auffällt, also bei mir sind sie momentan im Schnitt zwischen 2 und 3 Stunden, weil sie auch versuchen, die Therapeutinnen zu manipulieren. Und wenn das nicht funktioniert, wird man abgewertet. Also es passiert genau dasselbe. Wenn es nicht funktioniert, dass sie sich über mich regulieren, das heißt mir ein schlechtes Gefühl geben und ich das Gefühl dann annehme und verunsichert bin, weil sie treten meistens mit einer erheblichen Arroganz auf in der Therapie und dadurch könnte der ein oder andere Therapeut ja verunsichert sein. Wenn das nicht funktioniert, gehen sie meistens. Wenn sie dann doch bleiben, weil sie doch gesunde Anteile haben und weiter mit mir arbeiten, dann mache ich so Sachen wie Empathietraining zum Beispiel. Also sie beschreiben mir einen Konflikt und ich gehe ans Flipchart und sage so, das ist die eine Perspektive, das ist die andere. Können Sie sich vorstellen, wie sich das auf der anderen Seite anfühlt? Oder Rollenspiele, ne? Dass wir miteinander reden, das nochmal durchgehen und dann sage ich, hier steht jetzt Ihre Freundin, gehen Sie doch jetzt mal, jetzt reden Sie mit Ihrer Freundin darüber und jetzt gehen Sie mal auf die Position Ihrer Freundin. Wie fühlt denn sich das da an? Also ich mache mit denen körperlich eine Perspektivübernahme und guck, was passiert. Und es klappt manchmal auch ganz gut. Sowas kann man üben, aber von Heilung kann man nicht reden. Es ist ein Umgang mit dem Gehirn, das ich habe. Also ich kläre diese Menschen quasi auch darüber auf. So, das ist gegeben, das fällt ihnen schwer. Und so können sie vielleicht damit leben und umgehen und weniger interaktionelle Probleme haben.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, hat Anne auch noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Anne, du hast uns heute zum Abschluss noch die Übung der Ritterrüstung mitgebracht. Wofür ist die und wie funktioniert die?
Die Übung der Ritterrüstung dient der Abgrenzung. Wenn es einem schwerfällt, Grenzen zu setzen, ist es ganz gut, Bilder für Grenzen zu haben. Und die Ritterrüstung ist auf jeden Fall Material, was hart ist und mich beschützt und wo ich nicht angreifbar bin. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Event vor mir habe, wo ich weiß, da treffe ich auf meine narzisstische Schwiegermutter oder da treffe ich auf meinen narzisstischen Partner oder meine Partnerin, ziehe ich mir im Geiste vorher, nehme ich mir 5 Minuten und ziehe mir im Geiste in einer Meditation eine Ritterrüstung an. Und verstärke das Bild, indem ich mich noch einmal abklopfe. Das heißt, hier sind meine Grenzen, das ist meine Haut, das bin ich. Und nichts, was da außen passiert, kann in mich eindringen. Und dann klappe ich das Visier runter und gehe auf den Mensch zu und bin stark und lass alles an mir abprallen.
Damit sind wir auch jetzt am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen Dank, Anne, dass du heute bei uns zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst. Ich fand es total spannend.
Schön, freut mich auch. Danke euch.
Ja, Anne, vielen Dank auch von meiner Seite. Und falls ihr Fragen zum Thema habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de. Und über Themenvorschläge freuen wir uns natürlich auch immer.
und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co., wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns und klickt die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst.
Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt's die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu.